Willkommen zur zweiten Folge des Interviews mit Professor Peter Greven und Dr. Matthias Rudolf zu ganz unterschiedlichen Aspekten von ADHS und Recht. Wenn Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann macht das ganz grundsätzlich nichts. Aber wenn Sie sich eine grundlegendere Einführung wünschen, wir springen nämlich hier gleich direkt in das Thema rein, dann hören Sie gerne zunächst die erste dieser beiden Folgen. Wichtig ist auch, unsere beiden Experten berichten aus ihrer jeweiligen Erfahrung und auf Basis ihrer Kompetenzen. Dies will und kann aber keine Rechtsberatung sein oder eine solche ersetzen. Wir wollen Ihnen Orientierung geben und mal so ganz grundlegende Fragen aus der Praxisperspektive der beiden Behandler diskutieren. Jetzt geht's aber los und wir springen in das Interview mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Professor Peter Greven und mit Dr. Matthias Rudolf, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, und schauen als erstes auf das Thema ADHS und Straßenverkehr. Wenn ich da jetzt ganz naiv drauf gucke, könnte ich ja denken, also, jemand hat ein unbehandeltes ADHS. Das bedeutet, er ist oder sie unaufmerksam, leicht abzulenken, verzettelt sich andauernd. Da würde ich doch sofort denken, ja, ist doch ganz klar, so jemand darf doch auf keinen Fall losgelassen werden im Straßenverkehr und darf irgendwie ein Auto, Motorrad, vielleicht sogar noch nicht mal Fahrrad fahren dürfen. Ja, da muss man ja schon froh sein, wenn er als Fußgänger, als Fußgängerin sicher durch die Straßen begleitet. Also, oder sogar noch gesteigert, wenn er dann unter Therapie ist, da kriegt jemand psychoaktive Substanzen und ich darf ja unter Drogen, darf ich doch keine Fahrzeuge führen. Also wo kommen wir denn dahin? Soweit mein naiver Impuls. Wie sieht's denn rechtlich sauber aus? Was dürfen Menschen mit ADHS respektive, was ist dabei zu beachten, wenn ich ein Kraftfahrzeug führen möchte?
Herr Schiffbauer, ich mache mal den Aufschlag wieder beim Bereich Transition. Also wenn die jungen Menschen zu mir kommen, das ist ja eine Phase, in der sie den Führerschein erwerben. Und da gibt es juristisch zwei Begriffe, das musste ich auch lernen, die es erstmal zu unterscheiden gilt als Voraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr. Das eine ist die Fahreignung und das andere ist die Fahrtüchtigkeit. Die Fahreignung ist tatsächlich das grundsätzliche Vermögen, kann ich überhaupt mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen. Mhm. Und da gibt es die Fahrerlaubnisverordnung und da steht tatsächlich drin, mit welchen Krankheiten das nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Und da ist ADS nicht drin. Das heißt, ich muss das auch nicht als junger Mensch meinem Fahrlehrer sagen oder der Führerscheinbehörde. Ich muss es einfach nicht sagen und ich sollte es auch nicht sagen. Das ist die Fahreignung. Das zweite ist die Fahrtüchtigkeit. Und die kann bei jedem Menschen jederzeit auch eingeschränkt sein. Ich hatte letzte Woche eine dicke Erkältung. Ja, da hatte ich einen dicken Kopf, eine dicke Nase, hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Da war ich auch nicht fahrtüchtig. Und da bin ich dementsprechend auch zu Hause im Bettchen geblieben und habe mich nicht ans Steuer gesetzt, mit oder ohne ADS. Das ist ganz wurscht. Mhm. Also das vielleicht erstmal zum Einstieg und grundsätzlich. Also Menschen mit ADS können am Straßenverkehr teilnehmen und dürfen auch einen Führerschein erwerben.
Der Führerscheinerwerb, das ist schon die erste Hürde, wo man seine Patienten vorher, und das betrifft ja eher den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich, gut beraten sollte. Wenn nämlich die Bewerbung für den Führerschein stattfindet, beziehungsweise die Anmeldung, dann gibt es immer wieder Fragebögen, auf denen steht, nehmen Sie Betäubungsmittel ein. Das ist eine ganz große Hürde. Hier sollte man unbedingt, auch wenn man als ADHSler mit Stimulantien behandelt wird, die ja dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, ankreuzen, dass man keine Betäubungsmittel einnimmt. Diese Frage ist ausdrücklich ausgerichtet auf die illegale Einnahme von Betäubungsmitteln, also von Drogen. Das heißt, wenn da der Jugendliche ankreuzt, ich nehme Betäubungsmittel, weil er gut aufgeklärt ist und eben weiß, dass sein Stimulanz ein Betäubungsmittel ist, dann birgt das die Gefahr großer Schwierigkeiten bis hin zur medizinisch-psychologischen Untersuchung, die dann manchmal gefordert wird und die das Ganze erheblich verkompliziert. Also es ist so, wie Matthias Rudolf gerade schon gesagt hat, natürlich kann man grundsätzlich als ADHSler genauso einen Führerschein machen wie jeder andere auch. Und ist da nicht grundsätzlich eingeschränkt. und da eben das Kreuzchen nicht bei Betäubungsmitteln setzen.
Und mit begleitetem Fahren und so sind die möglichen ErwerberInnen ja auch noch minderjährig. Insofern ist das bestimmt auch ein Thema, was bei Ihnen in der Praxis immer wieder zu tragen kommt. Jetzt muss ich aber nachfragen. ADHS ist eine Spektrumsstörung. Muss der Grad in irgendeiner Weise definiert werden? Spielt das überhaupt eine Rolle? Oder sind in dem Kontext, ich betone das in dicken Anführungsstrichen, alle ADHS-Betroffenen gleich?
Also juristisch gesehen sind tatsächlich alle ADHS-Betroffenen gleich. Es gibt, wie gesagt, es ist nicht in dieser Anlage drin, ADHS, wo also grundsätzlich die Fahreignung eingeschränkt ist. Mhm. Die Schweregradeinteilung gehört grundsätzlich auch im medizinischen Bereich, zumindest im Erwachsenenbereich, nicht dazu. Ich glaube, Professor Greven, im Kinder- und Jugendlichenbereich, erinnere ich mich, gibt es dieses leicht, mittel und schwer wegen der Medikation. War da nicht was?
Grundsätzlich hat diese angesprochene Schweregradeinteilung meiner Meinung nach keine Relevanz für die Fahrtüchtigkeit im einzelnen konkreten Fall. Es gibt aber zahlreiche Untersuchungen darüber, dass Menschen mit ADHS zu deutlich mehr Unfällen auch im Straßenverkehr neigen, unter anderem ein Faktor, weshalb die Mortalität bei Menschen mit ADHS erhöht ist. Und es gibt tatsächlich auch sehr viele Untersuchungen, die belegen, dass Menschen mit ADHS und einer wirksamen medikamentösen Behandlung deutlich sicherer ihr Kraftfahrzeug führen als ohne diese medikamentöse Behandlung. Aber wie gesagt, das ist im Einzelfall sehr, sehr unterschiedlich. In großen Studien kann man diese Zusammenhänge belegen.
Ganz kurze Frage noch. Wie ist es denn im Falle einer Kontrolle? Also bei mir im Führerschein steht drin, hier, Schiffbauer muss eine dicke Brille tragen, sonst darf der kein Auto fahren. Muss ich gegenüber den PolizistInnen, wenn ich in eine Verkehrskontrolle komme, irgendwas erwähnen im Kontext ADHS oder Medikamenteneinnahme oder so?
Nein. Also bei uns ist das ein wichtiges Thema. Bei uns und in Boppard gibt es so eine Stelle, wo die Polizeischülerinnen und Polizeischüler mal Polizeikontrolle üben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, hier kontrolliert zu werden, ist hoch. Und wir haben ja oben auch auf dem Hunsrück ein großes Techno-Festival. Also hier wird wirklich viel kontrolliert. Es ist eben so, wie Professor Greven auch gesagt hat, im gesetzlichen Sinne ist eben hier die Frage, nehmen Sie Betäubungsmittel, kann verneint werden, weil es um illegale Betäubungsmittel geht. Was wichtig ist, wenn trotzdem kontrolliert wird, das sind ja dann meistens die Schnelltests draußen vor Ort, da habe ich mich bei der Polizei mal beraten lassen, hier in Rheinland-Pfalz ist es so, es werden unterschiedliche Testkits genommen und ein Testkit springt auch bei der regulären Einnahme von Methylphenidat, springt der an, also zeigt positiv und dann ist es wichtig, dass tatsächlich die Patientin, der Patient drauf drängt, von einem Arzt eine Blutprobe abgenommen zu bekommen. Und diesem Arzt gegenüber kann man dann auch sagen, hier, ich nehme aber Methylphenidat oder das Dexamphetamin. Und dann kann es tatsächlich in der Blutuntersuchung auch differenziert nachgewiesen werden, dass wirklich nur das Medikament eingenommen wird.
Wenn wir in Deutschland ein Kraftfahrzeug führen wollen, dann ist ganz wichtig, eins, sonst darf man damit nie auf die Straße, man braucht eine Versicherung, mindestens eine Haftpflichtversicherung für ein Fahrzeug, wenn ich es zulassen will. Jetzt gibt's natürlich nicht nur Versicherungen für Fahrzeuge, sondern man kann vieles, vieles mehr versichern lassen. Und das gilt natürlich auch für Menschen mit ADHS. Gibt es Versicherungen, wo Sie beide sagen würden, das ist was, was ich den Betroffenen mit ADHS auf jeden Fall immer ans Herz lege? Vielleicht, Peter Greven, fangen wir mal bei den jungen Erwachsenen, die Sie ja noch betreuen, an. Gibt es da sowas, wenn Sie sagen, die stehen im Start ins Berufsleben, nimm bitte das und das in Anspruch, schau dich mal um, das macht auf jeden Fall Sinn?
Versicherungen sind vor allen Dingen dann ein Thema, wenn es darum geht, muss man da bestimmte Angaben zum Beispiel zum Thema ADHS machen. Was ich grundsätzlich jedem Menschen empfehlen würde, ist immer eine Haftpflichtversicherung. Ich glaube, das ist außer einer Krankenversicherung die wichtigste Versicherung, die man überhaupt haben kann im Leben. Das ist aber keine Sache, die auf ADHS allein bezogen sein sollte, sondern die braucht jeder. Und ansonsten sehe ich keine ADHS-spezifischen Versicherungen. Ich weiß nicht, wie das Herr Dr. Rudolph sieht.
Sehe ich ganz genauso. Und bei einer privaten Haftpflichtversicherung muss man Krankheiten ja grundsätzlich überhaupt nicht angeben. Anders ist es bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die ich vielen jungen Menschen empfehle, so mit dem Hinblick, wer weiß, wie man in 40 Jahren, ob man so lange noch arbeiten gehen kann, oder auch bei einer privaten Krankenversicherung etc. Und da ist Ehrlichkeit Trumpf. Also da fragen ja die Versicherungen auch ganz klar Gesundheitsdaten ab und dürfen das auch und dürfen auch entweder einen Zuschlag erheben, einen Risikozuschlag, oder dürfen auch die Versicherungen ablehnen, also sagen, mit ihnen schließen wir keine Versicherung ab. Aber da empfehle ich wirklich dringend, ganz offen und ehrlich zu sein. Denn wenn man da was verheimlicht und die Versicherung kriegt das irgendwann raus, dann ist es Versicherungsbetrug oder Urkundenfälschung und alles mögliche andere. Und der Versicherungsschutz fällt auch noch weg.
Ist denn ADHS möglicherweise ein Ablehnungsgrund, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, in die private Krankenversicherung zu wechseln oder aber auch für eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Welchen Stellenwert hat ADHS als Störung in diesem Kontext?
Da ist es wichtig, wir haben ja mehrfach darauf hingewiesen in diesem Podcast, dass es eine Spektrumstörung ist. Von, ich sag mal, leicht schusselig und zerstreut bis eben schwer beeinträchtigt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig hier, und da sind auch wir als Ärzte gefragt, da eine ehrliche Stellungnahme zu machen. Ich sage auch immer, ich mache keine Gefälligkeitsgutachten. Ich schreibe dann wirklich rein, wenn ich eben jemand habe, der kommt regelmäßig zu den Terminen, der nimmt regelmäßig seine Medikamente, der ist mit den, wenn er die Medikamente nimmt, praktisch nicht eingeschränkt, dann schreibe ich es eben so rein. Und ich habe jetzt gerade heute für eine Patientin auch eine Anfrage vom Landesamt für Versorgung ausgefüllt. Da geht es um den GdB. Und diese Patientin ist eben trotz ihrer Medikation und trotz regelmäßiger Therapiebesuche massiv eingeschränkt in ihren Exekutivfunktionen. Dann schreibe ich das eben genauso auch rein.
Peter Greven, Sie haben eben die Haftpflichtversicherung erwähnt, die Sie grundsätzlich empfehlen würden. Wie ist denn das bei Eltern von Jugendlichen mit ADHS oder bei Kindern? Es gibt ja immer diesen Elternhaften für ihre Kinder. Muss man da nochmal ein gesondertes Augenmerk drauf haben, weil wiederum jetzt eine naive Perspektive, wenn ein Kind sehr viel Energie hat, dann geht ja vielleicht auch mal eher was kaputt. Oder ist das bei Kindern mit ADHS nicht anders wie bei allen anderen Kindern auch?
Das dürfte so sein, dass Kinder mit ADHS häufiger mal was kaputt machen im Durchschnitt. Aber tatsächlich ändert es nichts an der Versicherung. Wie eben schon gesagt wurde, muss man bei der Haftpflicht keine Gesundheitsdaten angeben. Jeder Mensch sollte eine Haftpflichtversicherung haben, natürlich auch Familien mit ADHS. Und die Kinder brauchen da keine Extraversicherung, sondern sind, wenn das die entsprechende Police hergibt, natürlich im Rahmen der Familie da immer mitversichert. Nehme ich zumindest an. Ich bin jetzt kein Versicherungsfachmann.
Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe es eingangs gesagt, wir machen keine rechtsverbindliche Beratung, sondern wir reden über Ihre Praxiserfahrung und reden natürlich aus der Perspektive von Ihnen beiden als Behandler, was in dem Kontext wichtig ist. Das aber nochmal als Hinweis für unsere Zuhörenden. Der nächste Block ist super entspannt. Wir reden ja über ADHS, Medikamente und Urlaub. Und das Gute ist, und deshalb bin ich auch entspannt, auch dazu haben wir schon eine ganze Folge mit Ihrer Kollegin Doktorin Andrea Boriatti. Da haben wir darauf hingewiesen, was wichtig ist, auch wenn man über die Grenze fährt mit Medikation. Trotzdem, aus Ihrer beiden Perspektive, was ist denn zentral wichtig, wenn ich, bleiben wir jetzt erstmal in der Erwachsenenpraxis, wenn ich als Erwachsener, der unter Therapie steht, eine medikamentöse Therapie hat, ins Ausland fahren möchte und Urlaub machen möchte? Matthias Rudolf, was muss ich beachten?
Also wenn wir von der medikamentösen Therapie mit Stimulanzien reden, also Methylphenidat, Lisdexamfetamin, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, dann müssen die Patientinnen, wenn sie dieses Medikament mit ins Ausland nehmen wollen, die müssen eine Bescheinigung haben. Ich kläre darüber schon im Rahmen der Grundaufklärung der Medikation auf. Und dennoch ist es immer so, dass mich dann nachts um 23 Uhr eine Mail erreicht, morgen um 6 geht mein Flieger. Lieber Dr. Rudolf, braucht auch die Bescheinigung. Und das ist halt insofern doof. Und das ist das, glaube ich, für diesen Podcast nochmal das Wichtige. Diese Bescheinigung, erstens gibt es zwei unterschiedliche Arten von Bescheinigungen, einmal für den Schengen-Raum und einmal für außerhalb Schengen-Raum. Es muss die richtige Bescheinigung sein. Das eine und das andere ist, der Arzt muss zwar was ausfüllen, aber es muss immer auch nochmal eine Behörde den Stempel drauf machen und das beglaubigen, dass es hier in Rheinland-Pfalz ist, dass immer das Gesundheitsamt am Heimatort. Und das heißt tatsächlich, die wichtigste Botschaft ist, Leute, denkt dran, diese Bescheinigung rechtzeitig auszufüllen, rechtzeitig dem Arzt vorzulegen und rechtzeitig der zuständigen Behörde zur Beglaubigung.
Das wird nachts um 23 Uhr eine Herausforderung werden, die Behörde noch zu erreichen. Ist das, wenn ich mit Kindern verreise, Peter Greven, genau das Gleiche?
Das ist ganz genau das Gleiche. Man muss diese Bescheinigung besorgen und man muss diese Bescheinigung mitführen und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Alles klar. Und viele weitere Fragen habe ich, wie gesagt, mit Doktorin Andrea Boreatti schon besprochen. Link zu der Folge natürlich auch in den Shownotes. Jetzt kommen wir zum letzten und anstrengendsten Kapitel. Es geht um Sport, wie wir im Rheinland sagen. Und da habe ich jetzt erstmal gedacht, okay, Sport ist doch, muss man ja erstmal gar nicht aus einer rechtlichen, kritischen Perspektive betrachten. Sport, Bewegung ist ja eine zentrale Säule in der Therapie oder kann eine sein. Wenn ich jetzt sage, mir tut es gut, durch den Wald zu joggen oder Rennradfahren zu machen oder so, gibt es da im Kontext ADHS und Recht irgendwas zu beachten oder ist das wie bei allen anderen auch?
Grundsätzlich gibt es bei Freizeitsport erstmal gar nichts anderes zu beachten als das, was wir schon besprochen haben. Wer sich im Straßenverkehr mit dem Fahrrad unsicher fühlt mit seinem ADS, der fährt besser, wenn er die Medikation genommen hat. Aber ansonsten gibt es da für mich beim Sport, beim Freizeitsport erstmal keine Einschränkungen.
Jetzt wenden wir aber mal das Blatt und gucken vom Freizeitsport auf den Leistungssport. Was mache ich denn, wenn ich jetzt, jetzt suche ich mir mal irgendeine Sportart raus, bleib mal beim Radfahren, das kommt mir so ein bisschen entgegen, und ich bin ADHSler und ich nehme Medikamente. Wie sieht's denn da aus, wenn ich jetzt Leistungssport machen will?
Da muss man ganz klar sagen, Stimulantien stehen auf der Dopingliste, also auch die medikamentös verordnbaren Stimulantien, Methylphenidat oder Lisdexamfetamin oder Amphetaminpräparate. Das heißt, man braucht da eine Ausnahmegenehmigung. Deshalb sagen wir unseren Leistungssportlern frühzeitig, bevor die in solche Bereiche kommen, wo eben Dopingkontrollen stattfinden könnten, dass sie das anmelden sollen bei ihrem Verband. Es gibt dann in der Regel eine ärztliche Einschätzung durch die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, wenn wir eine entsprechende Stellungnahme gemacht haben. Und darin wird dann festgelegt, ob das beim Wettkampf genommen werden darf. Das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder wie lange vorher es abgesetzt werden muss, weil man muss sich auch klar machen, die Wirkzeiten der von uns therapeutisch verordneten Stimulantien, die sind ja relativ kurz, also die enden am gleichen Tag irgendwann, manchmal nach 6, 7, 8 Stunden, manchmal erst nach 12, 13 Stunden, aber nachzuweisen sind die Substanzen noch über mehrere Tage im Blut. Und deswegen ist das wichtig, das vorher abzustimmen und die entsprechende Erlaubnis einzuholen.
Diese Implikation, die das dann auf möglicherweise Trainingsgestaltung hat für jemanden, der ADHS hat und das durchziehen möchte, die besprechen wir mal in einem anderen Podcast. Die ist, glaube ich, aber auch noch ganz wichtig. Gibt es noch Ergänzungen aus Boppard?
Nein, grundsätzlich ist es genau auch meine Haltung und meine Erfahrung. Tatsächlich die Leistungssportler und Sportlerinnen, die ich betreue, da ist es aber auch so, dass die ohnehin in der Wettkampfvorbereitungsphase meistens auf ihr Medikament verzichten, weil sie mir oft berichten, sind dann so im Hyperfokus, dass sie es da auch gar nicht brauchen oder dass sie sich sogar ganz im Gegenteil eher eingeschränkt erleben. Also wichtig ist nur, wie Professor Greven es sagt, dass man es unbedingt mit dem Patienten und Patienten anspricht, weil viele vielleicht auch gar nicht daran denken. Ja. Und gerade bei diesem Wechsel vom Freizeitsport in den Spitzensport, dass man es da eben rechtzeitig anspricht. Aber das ist ja auch wieder eine Sache eher der Kinder- und Jugendmedizin. Also Jugend trainiert für Olympia, nur mit 25 anfangen ist ja eh nicht so.
Wir sind am Ende unserer 6 Kapitel. Vielen Dank an Sie beide für Ihre Expertise, für die ganz klaren Aussagen. Und wir haben in den Shownotes, werden wir noch ein bisschen Infomaterial verlinken dazu, weil es ja doch wirklich ein großes, umfassendes Feld ist und jeder vielleicht dann individuell noch eine andere Anfrage hat. Was ich mitnehme, eigentlich ist es klar geregelt und wenn man sich gut vorbereitet, muss man auch seinen Therapeuten, seine Therapeutin nicht nachts um 23 Uhr anrufen. Das lässt sich auch entspannter regeln. Genau. Vielen Dank nach Berlin, Professor Peter Greven, und nach Boppard, Dr. Matthias Rudolph.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank auch.
Damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge zum Thema ADHS und Recht. Und ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dahin.